Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
Ja, hallo alle miteinander da draußen an den Endgeräten. Herzlich willkommen bei der Board Game Theory. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer nicht alleine, sondern heute mit dem Olli. Hi Olli.
Hallo.
Und das war's auch schon. Heute sind nur Olli und ich. Alle anderen sind schon im Urlaub. Aber das soll uns nicht aufhalten, um heute über ein ganz tolles Spiel zu spielen. Dann können wir uns halt nur zu sprechen. Genau, aber bevor wir dazu kommen, einmal ganz kurz Feedback. Letzte Folge war ja diese neue Formatidee von uns, dass wir Brettspielbegriffe erklären. Wir haben angefangen mit 4X-Spielen und dabei wurde ja irgendwie in den Ring geworfen, ob Size nicht doch ein 4X-Spiel sein könnte.
Natürlich nicht,
genau. Ja, das war ja in der Folge schon fast klar, aber der Patrick wollte unbedingt das nochmal in der größten Runde diskutieren und es kam von allen ein ganz klares Nein. Das können wir auf jeden Fall abhaken. Das ist kein 4X-Spiel. Da fehlt einfach zu viel von den 4X'en. Genau, ansonsten gab es kein weiteres Feedback. Ja, und als Intro-Frage, weil Dune, vielleicht hat es die eine oder andere mitbekommen, ja auf der Nominierungsliste fürs Kennerspiel 2022 steht, fragen Olli und ich uns, wer wird's denn wohl? Olli, du hast einen heißen Tipp.
Ja, mein Tipp mittlerweile, obwohl ich das noch nicht gespielt habe, ist Living Forest. Also einfach so von dem, was man so, so hört. Wünschen würde ich mir tatsächlich Dune, aber ich glaube einfach, dass Dune vielleicht noch eine Nummer zu komplex ist für den Preis. Also es wäre zumindest, wenn du jetzt mal das BGG-Weight nimmst, irgendwie so das am höchst gewichtete Kennerspiel des Jahres der letzten, weiß ich nicht wie viele Jahre.
Ah, okay.
Deshalb wünschen würde ich es mir. Und ich finde auch, es wäre ein würdiger Preisträger, aber ich glaube noch nicht so ganz dran.
Ja, interessant. Tatsächlich würde ich es mir gar nicht wünschen und ich befürchte eher, dass es das wird. So ein bisschen, weil es diesen Filmhype da drumherum gibt und total abgefeiert wird. Eigentlich hoffe ich, dass die Jury sich da nicht zu hinreißen lässt, das dann auszuzeichnen, ehrlich gesagt. Ich würde ja sogar schätzen, dass es scripted wird, weil es einfach so ein interessantes Deduktionsspiel ist. Wobei auch da, also das habe ich auch noch selber nicht gespielt, aber ich habe immer wieder gehört, dass es irgendwie halt sein kann, dass man sich in einen unspielbaren Zustand versetzt bei Cryptid, ne, wenn man nicht aufpasst mit den Fragen.
Ja, also ich habe es ja, ich finde es auch super toll. Also für Cryptid würde ich mich definitiv auch freuen. Du kannst es halt kaputt machen, das Spiel, weil jeder hat ja seinen Hinweis, wo eben das Cryptid sein oder sein nicht kann. Mhm. Und dann wird man oder kann man dann ausgefragt werden, wie man zeigt auf dem Feld, kann das da sein, deinem Hinweis nach? Ja, und wenn ich da das dann falsch beantworte, ist das Spiel kaputt.
Quasi. Okay.
Das ist von den Regeln her eigentlich relativ simpel. Aber da musst du halt schon am Ende so ein bisschen Gehirnschmalz da reinstecken, weil du musst ja anhand, wie die anderen ihre Klötzchen setzen, quasi nicht auf das Feld kommen, sondern auf deren Hinweis kommen. Also was für einen Hinweis können die haben? Und wenn du dann alle Hinweise zusammen hast, dann weißt du genau, welches Feld es ist. Und das ist jetzt auch kein, ich spiele das mal schnell zwischendurch, da musst du dich schon ein bisschen konzentrieren. Mhm. Aber von den Regeln her jetzt nicht hochkomplex. Also auch da würde ich mich freuen. Zu Living Forest kann ich halt nichts sagen.
Ja, da kann ich auch nichts zu sagen. Ja, aber wahrscheinlich hast du sogar recht, dann wird es Living Forest, weil es einfach so das für die Allgemeinheit wahrscheinlich das zugänglichste Spiel ist und nicht nur die so die ganzen Dune-Nerds da einsammelt.
Und das ist ja so ein bisschen, also da hat ja am Anfang, das war jetzt auch so ein bisschen Diskussion, Pegasus hatte ja erstmal Familie da drauf geschrieben auf die Box.
Genau.
Aber so simpel soll es dann wohl doch nicht sein, aber dann,
irgendwie steile Lernkurve, ne? Also man kommt schon irgendwie schnell rein, habe ich jetzt mal gehört. Und dann ist es aber dann hinten raus dann doch sehr unterschiedlich. Also man merkt auf jeden Fall wohl, wenn man gegen Leute spielt, die das raus haben, das Spiel.
Ja.
Ja, ist aber bei Junior auf jeden Fall auch so.
Ja, ja, ja.
Das schon. Ja, cool. Dann steigen wir doch da direkt mal ein. Also wir wollen heute über Dune Imperium sprechen, nicht über eins von den anderen ganzen Dune-Spielen, die es da zu zahlreichen Vertretern gibt, irgendwie alle so zum Film irgendwie nochmal neu aufgelegt und rebranded worden. Nee, wir sprechen über Dune Imperium, ist 2020 schon erschienen, aber jetzt auf der Kennerspielliste ja, weil es erst letztes Jahr auf Deutsch rausgekommen ist, ne?
Genau.
Ist bei Direwolf erschienen. Autor ist Paul Dennen. Die Grafik ist von Clay Brooks, Paul Ramos und Nate Storm für 1 bis 4 Spielende. Durch die Erweiterung kommt da eigentlich noch einer hinzu, ein Spieler?
Nee.
Bleibt bei 1 bis 4. Cool. Die Spielzeit ist mit 60 bis 120 Minuten angegeben. Ein BGG-Rating von 8,3. Alter 14 plus. Ja, keine Ahnung. Würdest du sagen, so spontan, ist das zu hoch gegriffen oder ist das wieder so ein?
Das ist auf jeden Fall so, das ist wahrscheinlich wieder so ein Teilchen-Verschluck-Ding oder irgendwie sowas. Ne?
Würde ich auch sagen. Komplexität mit einer glatten 3 von 5 angegeben. Also so ziemlich genau im Mittelfeld irgendwie.
Ja.
So im höheren Mittelfeld. Und ist auf Platz 16 der BGG 100. Genau, wie immer so eine ganz kurze Regelübersicht. Wobei es gar nicht... Also es gibt natürlich hier und da so ein paar Regelfeinheiten, aber insgesamt ist es super schnell erklärt. Ne? Wir hatten es ja letztes auf dem Brettspielwochenende beim Anspieler gespielt und das war ja ganz schnell erklärt. Ja, ich hatte es nämlich vorher noch gar nicht gespielt. Genau, und im Kern ist es ein Deckbuilder mit Worker-Placement-Mechanismus oder Worker-Placement mit Deckbuilding-Mechanismus, je nachdem, von welcher Seite man kommen möchte. Jeder Spielende bekommt so eine Anführerkarte mit so einer kleinen Spezialfähigkeit, die ist darüber realisiert, man hat in seinem Deck einen Siegelring, eine Siegelringkarte, und wenn man die ausspielt, dann triggert halt diese Spezialfähigkeit.
Es gibt zwei. Es gibt eine dauerhafte und eine Siegelringfähigkeit.
Ja, stimmt, es gibt noch so eine dauerhafte, die auch kommt. Irgendwie ganz cool gelöst, finde ich, an der Stelle auf jeden Fall. Da hat man so eine Starthand und kann dann, muss im Grunde Karten bezahlen, um seine Worker einzusetzen. Ne? Das bringe ich nicht durcheinander. Also da gibt es halt Symbole und die bestimmten Felder haben halt entsprechende Symbole und da muss man halt eine Karte ausspielen, um da hinzukommen. Und man muss halt dann je nachdem Ressourcen bezahlen. Es gibt Wasser, Solaris und natürlich das Spice. Solaris ist das Geld in der Dune-Welt. Und dann setzt man da einfach seine, im Grunde so ganz, ganz klassisch, man setzt da ein und bezahlt Ressourcen und man kriegt irgendwo Ressourcen, die muss man woanders bezahlen. Das passt irgendwie, da hält sich alles ziemlich gut die Waage. Man muss irgendwie Wasser bezahlen, um in der Wüste nach Spice zu ernten und so ein Kram. Und dann der besondere Kniff kommt aber in der Konfliktphase am Ende einer Runde dazu. Man kann versuchen, seine Garnisonen, heißt es, ne? Glaube ich, ist der Begriff dafür.
Garnison ist, wo du deine Truppen reinstellst.
Ach, ja, stimmt.
Und dann kannst du sie in den Kampf.
Genau, da kannst du Truppen platzieren und dann kannst du die Truppen in den Kampf schicken und dann gibt es am Ende, also Anfang der Runde wird eine Belohnungskarte aufgedeckt und dann, ja, dem erste, zweite, dritte oder vierte in dieser Konfliktphase bekommen halt diese Belohnung. Am Anfang des Spiels ist das relativ überschaubar, was man da bekommt, so kleinere Boni und irgendwann gibt es dann eine ganze Reihe Siegpunkte abzugreifen. Da muss man so ein bisschen auch planen, wann man wo mitkämpft oder ob man vielleicht auch mitkämpfen muss, um den anderen nicht zu viel zu gönnen oder ob man sich raushält, um seine Truppen, mehr Truppen zu haben als die anderen dann später. Diese Konfliktphase kann man dann durch seine Karten, die man am Ende noch auf der Hand hat, beeinflussen. Man kann dann noch Stärke mit ausspielen. Es gibt dann noch sowas wie Intrigenkarten, die man bekommen kann, wo man noch was mit tun kann, so einen kleinen Überraschungsmoment. Das ist auf jeden Fall so, ich würde sagen, so das Alleinstellungsmerkmal von Dune, dass es dann sehr direkte Konfliktkomponente hat, finde ich. Gespielt wird bis 10 Siegpunkte. Wer als erster 10 hat gewonnen. Das heißt aber nicht, dass das Spiel sofort vorbei ist, sondern es wird dann noch so eine Endabrechnung gemacht und es kann jemand dann noch 11 oder 12 haben und wer dann am Ende halt die meisten hat, der hat dann eben gewonnen.
Also es wird auch immer, die Runde wird komplett durchgespielt und dann wird geguckt, wenn einer 10 hat, dann gibt es die Endabrechnung. Also es ist nicht sofort dann stoppt, wenn einer 10 hat.
Genau, das ist auch ganz cool gemacht. Also es ist, man muss dann schon gucken, dass man vielleicht auch noch genügend Puffer hat und es kann auch noch einer vorbeiziehen, weil es gibt auch so diese Intrigenkarten, können halt so ein Ende, Spielende dann bei der Schlusswertung noch dick Punkte geben. Genau, dann kann ich natürlich neue Karten kaufen in so einer Auslage, die sich recht wenig bewegt. Das ist, glaube ich, so eins der meistgesagten Dinge, dass das total doof ist und dann gibt es dann immer direkt die Hausregel. Rotiert die einfach stärker durch. Und wenn man das möchte, da gibt es ganz unterschiedliche Karten. Da muss man so ein bisschen darauf achten, dass man die richtigen Symbole ins Deck aufnimmt. Sonst steht man nachher da und hat keine passenden Symbole, um seine Arbeiterfigürchen einzusetzen. Genau, dann gibt es halt das Spice muss fließen Karten. Die kaufen halt Siegpunkte. Sowas gibt es dann auch noch. Die sind dann auch natürlich recht teuer. Und dann geht es in die nächste Runde. Und dann spielt man das so ganz locker runter. Genau, vielleicht, es gibt verschiedene Fraktionen, wo man in so einer Gunstleiste nach oben steigen kann. Und da gibt es dann einmal die Fremen, das sind quasi die Ureinwohner von Dune oder wie der Planet ja korrekt heißt, Arrakis. Und die bringen einem Wasser. Dann gibt es die Bene Gesserit, das ist so eine Art Magierzirkel, welche Frauen, die so Magie mehr oder weniger oder so telepathisch unterwegs sind. Da kriegt man halt diese Intrigenkarten. Dann gibt es die Navigatoren-Gilde, die transportieren in dem Dune-Universum Dinge von A nach B durchs Universum. Die muss man mit Spice bezahlen. Da kriegt man dann alles Mögliche. Also kriegt man sehr viel auf einmal, ist aber sehr teuer. Und dann gibt es das Imperium, da gibt es Geld und Truppen, ne, im Grunde. Genau. Das ist so. Genau, da kann man dann irgendwie versuchen, drin aufzusteigen und da gibt es dann auch Siegpunkte für und Ressourcen und dergleichen. Ja, und man kann noch einen weiteren Arbeiter bekommen, auch so ein üblicher Mechanismus in Worker Placement Spielen. Und es gibt dann noch einmal die Runde, kann man so einen extra Arbeiter bekommen, den man dann auch wieder zurückgeben muss. Aber da gibt es nur einen von, also nur ein Spieler kann den dann einsetzen. Ja, und ansonsten gibt es halt so das Übliche, ich kann irgendwie Ressourcen tauschen irgendwo auch und hab diese Einsatzfelder, wo dann irgendwas passiert. Das ist es im Grunde, oder Olli? Habe ich irgendwas Wesentliches vergessen?
Im Großen und Ganzen ist es das. Vielleicht noch ein Feld, das dann nochmal ein bisschen anders ist, wo es dann nicht um Ressourcen oder Truppen oder Gunst geht, ist das mit dem Hohen Rat. Wenn du da reinkommst, hast du ja quasi jede Runde, jetzt weiß ich gar nicht, wie diese Währung heißt, mit der du die Karten bezahlst, Einfluss oder so ist das, glaube ich.
Ah ja, stimmt. Genau, das gibt es ja auch noch. Die musst du ja auch noch haben irgendwie. Ne?
Da kannst du dann, wenn du die Aktion ausführst, dann hast du halt ein Mitglied im Hohen Rat und hast jede Runde automatisch zwei Einfluss mehr, um neue Karten kaufen zu können.
Ja, stimmt, weil die das ist ja kein, also das hat man ja nicht physisch rumliegen, das Geld für die Karten kaufen, das ist ja nur über die anderen Karten, die man da noch hat, um einzukaufen.
Genau, das ist ja, jede Karte hat ja im Prinzip mehrere Effekte, das eine ist, dass die Karte bestimmt, wo ich meinen Worker einsetzen darf, da muss man drauf achten, dann haben die manche Karten einen Ausspieleffekt, wenn ich sie dann spiele, um meinen Worker einzusetzen, passiert nochmal was. Und wenn ich sie eben nicht für das Worker Placement benutze, sondern sie für das Ende aufhebe, dann kann ich sie entweder benutzen, um eben diesen Einfluss zu generieren, um neue Karten ins Deck reinzuholen oder eben um meine Kampfkraft zu verstärken.
Ja, das ist eigentlich ganz cool gelöst. Ne? Ja. Relativ viele Effekte hat so eine Karte da an der Stelle. Da muss man sich schon gut überlegen, ob man für welchen Effekt man sie dann am Ende benutzen möchte. Genau, ja, also insgesamt finde ich, trotz der Komplexität von 3, und du meinst ja auch, ist es so unter den ganzen Kennerspielen ein eher komplexeres, die Regeln finde ich sehr zugänglich, sind auch, finde ich, ganz gut geschrieben, also es ist auch gar kein sehr umfassendes Regelheft, kommt man, glaube ich, schnell rein und dann die Komplexität kommt im Grunde eher durch die die Menge an Optionen, die man hat, und durch diesen zusätzlichen Konfliktmechanismus, der da noch hinten an so einer Runde dranhängt. Ja, dann können wir eigentlich auch schon direkt dazu überkommen, was uns denn an dem Spiel so gefällt.
Ja, ich kann ja vielleicht mal anfangen. Genau. Was mir zunächst mal gefällt, was ich zumindest so mitbekomme, ziemlich vielen Leuten nicht gefällt, ist tatsächlich das Artwork. Also man hört immer, oder ich habe das relativ oft gehört und gelesen, dass das Spiel so unheimlich hässlich wäre, dass die Box schon hässlich ist, dass das Spielbrett hässlich ist. Und ich finde es eigentlich ziemlich cool. Ich finde, das sieht, es ist zum einen sehr, sehr übersichtlich, funktional und sieht trotzdem aber schön aus. Du kannst es ja dann auch noch natürlich deluxifizieren. Es gibt ja so ein Deluxe-Upgrade, wo dann die Holzmiepel durch Miniaturen ersetzt werden, und die Truppen sind ja im Basisspiel Holzklötzchen. Das sind dann auch kleine Minis. Das finde ich, braucht man hier noch nicht mehr. Ich finde das so einfach cool. Petros hat sich noch irgendwie so Ressourcen-Upgrades geholt. Das sieht dann, das ist das Spice in so kleinen Fläschchen mit einem, cool, mit so einem Korkdeckel noch und so. Ja, aber ich finde das Spiel auch so, ich finde es ein echt schönes Spiel und ja, den Spielplan auch sehr übersichtlich.
Ja, da würde ich mich direkt anschließen. Ich finde das auch sehr schön. Es passt auch so zu der ganzen, zu dem Feeling irgendwie von Dune, diese sandigen Erdfarben, die da irgendwie verwendet werden. Und ich finde es auch extrem übersichtlich von allem. Also es ist irgendwie alles immer sehr gut ersichtlich, wo was passiert. Hässlich finde ich auf jeden Fall nicht. Mich stört es ein bisschen, dass es diesen Film-Look hat und dass es die Leute, also die Filmcharaktere hat. Da bin ich ja nicht so ein Riesenfan von, aber sie haben zumindest keine Movie-Stills.
Das wollte ich gerade sagen, weil das finde ich auch furchtbar, wenn das so Fotos sind dann. Aber so wie es hier umgesetzt wurde, finde ich das ganz gut.
Ja, und der Look von dem Film ist auch einfach ziemlich geil, ja. Kann man glaube ich schon so sagen. Daher ist es nur so ein kleiner Wermutstropfen.
Genau, hier war ja noch das Coole, irgendwie, das Spiel kam ja vor dem Film raus, ne? Das hast du ja auch nicht so oft.
Ja, das stimmt, weil der Film sich ja so ein bisschen verzögert hat durch Corona. Ne? Ja, bin mal gespannt. Jetzt ist ja, dieses Jahr kommt ja der zweite Teil, glaube ich, raus. Ne, von dem,
dieses Jahr schon, ja.
Ich hoffe.
Kann sein, ne?
Jetzt wissen, wie es weitergeht. genau, weil das oder auch das Cover-Design ist ja dieser Filmlogo. Das finde ich ziemlich cool. Also dieses Dune, auch der Schriftzug, gefällt mir super gut. Sehr elegant. Okay, unabhängig von der Optik, was gefällt uns denn noch?
Willst du eine Sache mal? Ich kann auch ein paar Sachen sagen, die mir
gut gefallen. Achso, ja, pass auf, was mir richtig gut gefallen hat, ist dieser mit diesem Konfliktmechanismus am Ende, weil dadurch wird es halt dann nicht einfach nur, ich setze irgendwie was ein, und sondern man kann sich da ganz gut taktieren am Ende und sich irgendwie ganz gut auch in die Bresche fahren gegenseitig. Bei unserer Partie hatten wir das, das mache ich an Spielen immer ganz gerne, wenn einer gewinnt, weil ein anderer beschlossen hat, dem anderen den Sieg zu versauen.
So wie du ja auch deine erste Partie gewonnen hast,
ja, genau.
Weil ich nicht wollte, dass Petros gewinnt.
Richtig. Und das finde ich immer cool, wenn Spiele sowas, ermöglichen. Weil das führt auf jeden Fall zu reichlich Diskussion am Tisch. Genau, das ist auf jeden Fall etwas, was ich in so einer Art Spiel zumindest bisher noch nicht so richtig gesehen habe.
Mhm. Ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Also generell dieser ganze Mix mit dem Worker Placement, mit dem, wie baue ich mein Deck auf, das hängt alles zusammen. Und dann halt der Kampf, weil im Endeffekt, ja, die Truppen generiere ich ja auch über die Worker, und dann halt abzuschätzen, okay, wo macht es denn jetzt noch Sinn reinzugehen? Im Endeffekt, jeder wartet ja auch immer so ein bisschen. Du bist ja da, was den Konflikt dann angeht, im Prinzip eigentlich im Nachteil, wenn du der Startspieler bist in der Runde.
Ja.
Weil dann kannst du was machen und die anderen können immer noch reagieren. Am besten ist da ja immer, wenn du der Letzte bist. Weil dann kannst du nochmal irgendwie was machen, nochmal Truppen reinschieben, oder du siehst halt, nee, komm, macht gar keinen Sinn. Die haben da jetzt beide 8 Truppen drin. Das schaffe ich sowieso nicht, und dann sparst du dir das für die nächste Runde. Das finde ich ziemlich cool auch.
Genau, weil die Truppen, das ist vielleicht eben nicht so ganz klar geworden, weil die Truppen gehen dann ja weg, ne, wenn die in diesem Konflikt waren.
Auch
dann
wenn sind du die gewinnst, sind sie weg.
Ja. Sind die nicht alle einfach weg, alle, die beteiligt waren, verlieren alle?
Ja, genau, ich meine, auch die vom Gewinner, also ja, alle sind weg, genau. Ja.
Und dann ist es natürlich dann echt cool, dann zu warten, wenn die anderen sich so total verausgabt haben.
Da gibt es eine kleine Änderung mit der Erweiterung, aber da kommen wir
später dazu. Bei der Gelegenheit, wir hatten es ja zu dritt gespielt, hast du schon mal zu zweit gespielt?
Ich habe es zu zweit auch schon gespielt, da ist ein Automa dabei.
Ja.
Dann auch schon am häufigsten sogar Solo gespielt, da sind dann zwei Automa, oder muss dann zwei Fraktionen über ein Automa-Deck steuern. Und funktioniert beides, finde ich, ganz gut. Auch da sagen immer Leute, das kommt ja so ein bisschen drauf an, manche mögen ja einfach diesen Automa nicht, weil das einfach so ein Zusatzaufwand ist. Ich finde, das läuft relativ smooth. Ich spiele es, wenn, dann mit der App. Das geht dann eher noch einfacher, finde ich. Und ich finde, das bildet das halt schon schön ab. Also das funktioniert gut. Die kannst du auch in verschiedenen Schwierigkeitsgraden spielen. Und im Höchsten habe ich es noch nie geschafft. Das ist dann wirklich knackig. Okay. Und das funktioniert, glaube ich, deshalb ganz gut, weil hier so dieses beim Worker-Placement das Felder wegschnappen ja schon sehr elementar sein kann. Mhm. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Wasser ist ja unheimlich knapp und es gibt ja nicht viele Felder, wo du Wasser besorgen kannst. Und da kann es dann halt schon sein, dass dann eine Runde mal alles blockiert ist und du kommst irgendwie überhaupt gar nicht an Wasser dran. Und so. Und deshalb ist so dieses, wer geht dann wohin und blockiert wo was. Und dann deshalb funktioniert das mit den Automas, finde ich, sehr, sehr gut. Also mir macht's Solo unheimlich Spaß, ist ein richtig cooles Spiel, je nachdem wie du den Schwierigkeitsgrad dann einstellst, auch immer eng. Das einzige Problem da ist, das hast du am Anfang ja schon gesagt, da rotiert das Deck halt noch weniger. Mhm. Also weil die Automas kaufen halt keine Karten, und das haben sie jetzt aber auch zumindest in der App geändert. Da gibt es dann im Automa-Deck zwei Karten, die dann immer sagen, jetzt schmeiß zwei Karten aus der Auslage weg und, und zieh neu, um da so ein bisschen. Weil sonst, wenn da fünf blöde Karten liegen, dann musst du die blöden Karten kaufen, damit neue hinkommen.
Ja, ja, okay, verstehe. Ja. Oh cool, da kann man sich ja mit so einer Hausregel dann behelfen.
Genau, das haben wir dann vorher, als das jetzt in der App noch nicht drin war oder so, dann haben wir das halt so gemacht, dann hast du halt automatisch immer jede Runde eine Karte rausgerückt oder sowas.
Ja, das ist ja dann echt, echt einfach gemacht sozusagen, das da zu korrigieren.
Ja.
Ich fand auch die Spielzeit eigentlich ganz cool. Also es war auch so vom Pacing her ganz gut. Man konnte so erstmal so ganz locker losspielen und jeder konnte auch irgendwie direkt was machen, was sich gut angefühlt hat. Auch die ersten Siegpunkte, fand ich, sind direkt so gekommen, dass man da nicht erstmal so lange braucht, bis es da irgendwie losgeht. Und dann gab es gar keinen sich ziehenden Mittelteil irgendwie und es wurde dann immer spannender. Das fand ich auch sehr gelungen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer so ist. Ich habe es ja jetzt also, nur einmal gespielt, ehrlich gesagt.
Bei uns waren wirklich die meisten Partien, auch unsere, die wir da gespielt haben, war ja sehr, sehr eng auch.
Ja.
Und so ist das meistens eigentlich. Also es gibt ja auch nur 10 Siegpunkte. Also Siegpunkte sind einfach halt auch rar. Mhm. Und meistens liegt man da recht eng beieinander und hat dann auch immer das Gefühl, okay, man kann da noch rankommen. Und mit der Spielzeit, das Schöne, die ist ja auch absolut berechenbar. Da geht halt nie mal eine Partie aus dem Ruder, weil es eben nicht nur um die Punkte geht, sondern nach 10 Runden ist auch vorbei. Du hast ja diese 10 Konfliktkarten und wenn der Konfliktstapel durch ist, dann hat halt der gewonnen, der die meisten Punkte hat.
Ja, ja, stimmt. Da ist ja noch so ein Timer drin. Genau, das beschleunigt oder es setzt auf jeden Fall eine ganz gute Grenze auf das Ganze. Und viel Downtime hast du ja eigentlich auch nicht. Ne? Dadurch musst du schon immer gucken, was die anderen machen. Dann kannst du jetzt nicht so, während du nicht dran bist, irgendwie auf dem Telefon daddeln. Du musst schon auch dabei sein.
Genau. Und in Zug geht ja dann recht flott. Jeder setzt einen Worker, dann der nächste und
Man hat ja nur zwei, das haben wir immer noch gar nicht genannt. Also man hat eben zwei.
Und man kann ja diesen Schwertmeister noch dazu bekommen als dritten.
Genau, und so,
den
so
du ja für deinen Sieg gar nicht gebraucht hast.
Genau, den habe ich gar nicht gebraucht, richtig. Auch so funktioniert. Genau, und man kann die sonst ja auch gar nicht viel machen. Man kann die Karten ja nicht ohne Einsetzen eines Workers ja ausspielen. Ne? Also man kann ja nicht einfach dann noch 3 Runden irgendwie Zeug ausspielen groß.
Nee, wenn deine Worker weg sind, bist du fertig. Also ja. Du kannst ja rein theoretisch auch schon, du musst deine Worker gar nicht alle setzen. Du könntest doch vorher schon beenden, wenn du jetzt halt sagst, okay, ich will die Karten jetzt eben für diese anderen Effekte nutzen.
Ja.
Ja. Es gibt das jetzt auch dann mit der Erweiterung nochmal so Effekte, dass wenn du dran bist, dass du so kleine Kettenreaktionen, dass dann auf einer Karte, dann kannst du eine andere abwerfen, dafür wieder irgendwie einen Effekt triggern oder okay. sowas. Aber generell, ja, wenn du keine Worker mehr hast, dann bist du fertig mit deiner
Worker. Ja, und da die anderen ja auch nicht beliebig viele mehr Worker haben können. Also jetzt in unserem Spiel war es ja dann so, dass ihr hattet ja beide den Extra-Worker euch besorgt. Es, ja, war jetzt nicht so, dass ich dann da stundenlang zugeguckt habe, wie ihr noch eure Sachen runterspielt. Das war ging wirklich immer zügig durch. Selten bei so einer Erstpartie das Gefühl gehabt, dass alles so fluffig ineinander greift. War schon sehr cool.
Ja.
Was haben wir sonst noch so?
Also einfach diese Multi-Use-Karten finde ich halt toll. Also dass du da und gerade daran bin ich so in meinen Erstpartien, die ich dann solo gespielt habe, halt dann immer gescheitert, dass du dein Deck halt richtig planst, weil das halt so entscheidend ist, gerade diese Worker-Placement-Felder, wo du auf den Einflussleisten dann hochrutscht, die gibt es halt nicht auf so vielen Karten. Und dann ist schon wichtig, dass du die auch mit in dein Deck, dass du nicht nur guckst, okay, welche Effekte hat die Karte, sondern eben, wo kann ich dann meinen Worker einsetzen und dich da vielleicht auch so ein bisschen fokussierst, weil es gibt eben 4 Einflussleisten. Du wirst es wahrscheinlich nicht schaffen, auf allen 4 ganz nach oben zu gehen. Und dass du dann schon guckst, dann konzentriere ich mich vielleicht auf 2 oder so und dann die entsprechenden Karten. Dann muss aber die Effekte, die drauf sind, dann auch passen und so. Und du darfst dein Deck halt nicht so einseitig bauen. Auch das habe ich dann mal als Kritikpunkt schon gehört. Ah ja, das ist ja auch scheiße. Dann hast du mehr halt deine Karten und kannst mit denen arbeiten, kommst du gar nicht mehr dahin und so, ja, dann hast du halt dein Deck scheiße gebaut.
Ja, genau. Und das ist so groß wird das ja eh nicht, das Deck. Also du musst schon sehr, sehr überlegter Karten kaufen. Das fand ich auch. Das ist schon ganz cool. Und aber gleichzeitig geht es trotzdem, dass du sagst, okay, du gehst mehr in eine Richtung mit den Karten, weil sich die Effekte dann unter Umständen dann doch verstärken können und auch sehr unterschiedlich verstärken können. Also diese Bene Gesserit-Karten, wenn du davon viele hast, die lohnen sich dann halt immer, wenn du schon eine davon ausgespielt hast. Oder die Fremen-Karten unterstützen sich bei den Konflikten dann nochmal mehr, wenn du davon schon welche in der Runde ausliegen hast. Das ist schon ganz cool.
Das kann halt so ein bisschen ein Problem sein mit dem, was wir schon gesagt haben, dass die Auslage nicht so richtig durchrotiert.
Ja.
Wenn du jetzt dann irgendwie auf diese Bene Gesserit-Karten gehst und dann kommt da keine mehr oder sowas.
Ja,
dann kannst du halt Pech haben, ja.
Gut, aber ja. Wie gesagt, das würde ich gar nicht mal so, ich verstehe den Kritikpunkt, aber der ist so einfach zu fixen, dann macht man das halt einfach. Dann jetzt zu sagen, das ist total das doofe Spiel, weil es nicht in der Spielanleitung steht, fand ich dann immer so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
Ja.
Nee, genau, das mit den Karten ist echt ganz cool gemacht und es gibt ja auch so zur Not immer ein paar Karten, die man immer spielen, immer kaufen kann, nicht immer spielen kann, sondern immer kaufen kann, auch so in unterschiedlichen Preisklassen, dass wenn man so gar nichts aus der Auslage hat, ist ja was dabei, irgendwie dann doch. Genau, wo du gerade schon einen Kritikpunkt gesagt hattest, was ich auch immer mal wieder gehört habe, irgendwie als sehr lauten Kritikpunkt ist, dass es dann zwischendurch sehr glücksabhängig ist mit diesen Intrigenkarten. Es gibt halt Intrigenkarten, die geben dir nochmal am Ende irgendwie 2 Siegpunkte oder sowas. Mhm. Wenn du aber auch vorher das Spice muss fließen Karten gekauft hast.
Und wenn du die meisten dann, glaube ich, hast, ja.
Ja, genau. Und die sind halt die teuersten Karten, die du kaufen kannst, ne, im Spiel. Das ist, also es ist nicht so, dass das, klar, musst du dann Glück haben, diese Karte zu ziehen, aber du hast dann halt auch echt ziemlich viel investiert, um diese Möglichkeit zu bekommen. Und es kann halt sein, dass das dann belohnt wird. Manchmal wird es aber auch nicht belohnt. Also ich hatte das bei uns in der Partie auch explizit versucht sogar, aber es hat halt nicht geklappt. So, Pech gehabt. Hat auch so gereicht für den Sieg, aber daher finde ich, ist das eigentlich ein ganz cooles Element, wo jeder dann auch darauf achten kann, versucht da einer in diese Richtung zu gehen, können wir da irgendwas gegen tun, sollte ich vielleicht auch noch so eine Karte kaufen. Finde ich an der Stelle ein schönes Element, weil es eben nicht so hart berechenbar ist, alles, was da so passiert.
Die sind halt schon sehr unterschiedlich, irgendwie so diese Intrigenkarten. Also manchmal, dann gibt es eine, okay, ja, guck dir die oberste Karte vom Deck an und zieh die, und eine andere ist irgendwie, bezahl 4 Spice und dann kriegst du einen Siegpunkt oder sowas, was dann halt schon ziemlich cool ist. Aber ja, mein Gott, ich finde das ja auch nicht schlimm, ein bisschen Glückselement da drin zu haben.
Ja, nee, also ich finde es auch super, weil es ist so ein bisschen, okay, ich probiere das jetzt und investiere in diese Karten, oder ich spiele halt ein sehr sicheres Spiel ohne diese Karten. Mir gefällt das gut, dass ich da so unterschiedliche Wege habe und auch dieses etwas Ungewisse. Das ist so ein bisschen das.
Wenn du das nicht hast, dann ist ja auch irgendwann, keine Ahnung, wenn du das Spiel oft genug gespielt hast, dann würde ja auch jede Partie gleich ablaufen, weil jeder genau weiß, ich mache jetzt das, dann mache ich das. Dann mache ich das.
Genau. Also wenn da wenig Überraschungsmomente so bei sind, ist das, ja, irgendwann wird es dann halt ein bisschen dröge. Und ja, ich finde, Dune löst das auf jeden Fall ganz cool. Sowohl durch diesen Konfliktmechanismus als auch durch diese Intrigenkarten, die da sehr von bis sind. Ist das schon ganz cool gelöst. Gibt es noch was uns total vom Hocker reißt?
Ja, wir hatten ja jetzt schon recht viel Positives.
Die Interaktion. Also, wir können schon zum Negativen kommen.
So viel Negatives habe ich, glaube ich, gar nicht. Ich mag das Spiel sehr. weiß ich, ob ich noch explizit was Positives. Erweiterung machen wir ja generell später erst.
Ne? Genau, da kommen wir ja gleich schon mal explizit zu.
Nee, dann. Von meiner Seite war es das.
Gar nichts. Ich mag an dem Spiel nicht, dass ich es nicht habe. So.
Ach so, wir sind jetzt beim Negativen.
Ja, genau.
Also okay. Mir fällt wirklich nichts groß Negatives ein. Ich finde es ein super Spiel. Also die paar Punkte, die wir hatten, okay, die Auslage, das sind dann auch Sachen, wie gesagt, Das kann man hausregeln. Die Glückselemente, das ist was ich in Spielen okay finde, in einem gewissen Maß. Und ich finde, hier ist es absolut in diesem Maß. Ich finde es einfach rundum ein super tolles Spiel.
Ja, das mit den Glückselementen ist, glaube ich, so eine Sache. Entweder, wenn man da Bock drauf hat, dann ist das halt super. Und wenn man da keinen Bock hat, dann lässt er halt die Finger von dem Spiel. Aber dann ist das Spiel ja nicht schlecht, sondern dann ist das halt einfach nicht ein Spiel für dich, wenn du da keine Lust drauf hast, dass solche Glücksdinger dabei sind. Aber es gehört zu dem Spiel, finde ich, dazu, und es macht auch den Spielreiz an der Stelle aus.
Genauso finde ich halt, also ich würde sagen, was ich dann sehr gut finde an dem Spiel, ist einfach, dass ich es von 1 bis 4 Spielern spielen kann und es in jeder Konstellation Spaß macht. Da wird es jetzt auch andere geben, die sagen, what, zu zweit, das ist totale Scheiße, da muss ich ein Auto mal steuern, da habe ich keinen Bock drauf. Habe ich jetzt nicht das Problem mit. Aber klar, wenn man das nicht mag, dann mag man das nicht. Wenn das für einen okay ist, finde ich, passt das Spiel in jeder Spieleranzahl gut.
Ja, das ist eigentlich gut zu wissen, weil also das ist ja oft bei Spielen, die so einen direkten Konfliktmechanismus haben, wo es irgendwie Mehrheiten geht und am Ende ist es ja ähnlich, also es ist ja vergleichbar mit dem Area-Control-Mechanismus, finde ich, denen fällt es ja oft schwer mit niedriger Spieleranzahl. Und klar, müssen die Spieler irgendwie das versuchen, dann zu kompensieren. Und wenn das da gut gelungen ist, ich habe es jetzt also weder zurzeit noch alleine nochmal gespielt, aber ich habe auch vor allen Dingen gehört, dass es alleine halt echt extrem gut funktionieren muss. Und das ist definitiv ungewöhnlich für so eine Art Spiel mit so einem Mechanismus dabei.
Ich habe es tatsächlich halt noch nicht, was mir jetzt einfällt, wenn ich eben gesagt habe, von 1 bis 4 funktioniert es super. Ich habe es ja noch nie zu viert gespielt. Und im Prinzip hatte ich ja dann quasi nur Dreierpartien. Weil wenn ich es solo spiele, habe ich zwei Automas dabei. Wenn du es zu zweit spielst, hast du ein Automa und zu dritt bist du ja quasi auch zu dritt. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es zu viert und dann eventuell mit den Worker-Place-Feldern vielleicht ein bisschen eng wird. Ich weiß nicht, wie viel Einfluss das auf das Spiel dann hat.
Ja, also könnte ich mir auch vorstellen, dass es da noch ein bisschen mehr zur Sache geht und man sich da noch mehr die Sachen wegschnappt. Weil es werden auf jeden Fall nicht mehr oder weniger Felder. Das ist ja da manchmal oft bei so Worker-Placement-Spielen, finde ich, dass die abhängig von der Spieleranzahl so mitskaliert werden, die Felder, die verfügbar sind. Aber da ist das ja nicht so. Was dann dadurch kompensiert wird, dass immer diese Automa dabei sind.
Ja.
Aber mit vier gibt es auf jeden Fall potenziell weniger, was man tun kann. Ja, das stimmt. Ja, aber es wäre auf jeden Fall noch mal cool, das zu vier zu spielen.
Ja.
Genau, also was mir, das ist so ein ganz komisches Gefühl, aber was mir nicht gefällt, ist, dass es dieses Dune-Thema hat. Und zwar, weil ich finde, das ist ein sehr gelungenes Spiel und es hätte auch ein ganz anderes Thema haben können. Und das Thema als solches kommt gar nicht so richtig raus. Also es ist weitestgehend irgendwie so stimmig gemacht, dass die Fremen irgendwie dir Wasser bringen und du mit Spies diese Navigatoren bezahlen musst, damit die eine ganze Menge Wasser auf den Planeten bringen. Also von den Ressourcen her passt schon.
Einfluss bei diesen Fraktionen und sowas, ja.
Ja, genau. Aber im Grunde hätte es auch ein ganz anderes Thema sein können. Und aber es tut ja dem Erfolg des Spiels anscheinend auch ganz gut. Aber trotzdem hätte ich mir, glaube ich, eher gewünscht, dass es nicht auf diesen so ein Film-IP nimmt. Und ja, ist aber so ein komisches Gefühl irgendwie. Aber irgendwie lässt mich das nicht los, dieses Gefühl. Und ich hätte es auch gut gefunden, wenn es ein anderes ist. Weil was mich auf jeden Fall so ein bisschen irritiert ja immer bei sowas dann, ich wähle ja so eine Anführerkarte aus. Und da sind ja dann die verschiedenen Häuser, die es in der Dune-Welt gibt. Und die sind gefühlt sehr arbiträr gewählt, diese Häuser, aus denen ich wählen kann. Und ich kann ja dann Anführer, also es gibt zu jedem Haus zwei Anführer und dann spiele ich halt mit Paul Atreides gegen seinen Vater. Und das ist irgendwie komisch. Das ist so ein bisschen konstruiert, fühlt sich das da an der Stelle an.
Das stimmt.
Aber es ist auf jeden Fall so eher so ein weicher Kritikpunkt.
Aber das kannst du ja auch hausregeln, dass keine zwei Anführer desselben Hauses
im Spiel sind. Ja, das stimmt, das könntest du machen. Genau, aber ansonsten, um das vielleicht in so einen positiven Punkt zu kriegen, wer keinen Bock auf Dune hat und mit der IP nichts anfangen kann, der macht mit dem Spiel trotzdem nichts falsch, weil es zwängt sich auch nicht irgendwie unangenehm auf. Man muss nichts von dieser Welt wissen.
Du identifizierst dich ja jetzt auch irgendwie nicht mit dem Anführer, den du spielst oder so, weil dann, keine Ahnung, dann hätte ich irgendwie schon keinen Bock, einen von den Harkonnen zu spielen oder so. Aber so, ja, du hast die Karte vor dir liegen und hast unten die Effekte draufstehen und irgendwie, that's it, ja.
Genau. Also es ist da sehr indifferent. Deswegen, ja, auf der einen Seite hätte man auch ein anderes Thema nehmen können, was vielleicht noch stärker integriert ist, aber auf der anderen Seite ist es dadurch halt auch, ja, kann man auf jeden Fall, glaube ich, so sagen, Leute, die nichts mit Dune am Hut haben, können das trotzdem sehr viel Spaß, glaube ich, in dem Spiel haben.
Ja, auf jeden Fall.
Und trotzdem lohnt es sich, glaube ich, den Film dazu zu gucken. Schon ganz cool, wenn man ja die Charaktere dann auch wieder trifft. Passt meist hier und da dann doch einigermaßen gut rein, finde ich.
Ja.
Aber ja, hätte auch ein anderes Thema sein können. Ansonsten fällt mir auch nicht so richtig was ein. Also das habe ich mir jetzt schon aus den Fingern gesaugt, den Kritikpunkt. nee, ich finde es auch so vom Preis, von der Preisgestaltung, das ist auch ein guter Preis für das Spiel. Kriegst du auch
Die Erweiterung ist dann im Vergleich zum Grundspiel relativ teuer. Die kostet irgendwie fast dasselbe.
Okay.
Dafür ist dann, dieses Deluxe-Upgrade ist teurer als das Spiel.
Ja gut, das ist ja okay. Das ist ja raus.
Und aber nee, das preislich die für die Grundbox, und auch wenn du jetzt Grundbox und Erweiterung zusammen und auch den Preis zusammen nimmst, ist das absolut okay, finde ich.
Ja, und du kriegst auch gute Qualität. Also die Karten sind gut, das Brett ist gut und auch die ganzen Ressourcen, ist alles schön Holz. Ich finde, man kann die alle gut auch unterscheiden von der Farbgestaltung her.
Das ganz kann gut. Ich ja jetzt nicht so beurteilen, aber wenn du das sagst, dann ja.
Ja, nee, mir ist es auf jeden Fall nicht schwer gefallen. Aber zumindest zu dritt. Ich glaube, da war eine Farbe dabei. Das wär,
man sollte sich ein Insert dazu nehmen.
Aber das sagst du ja bei jedem Spiel.
Ja, genau.
Aber ist das so, dass das so viel Kleinkram, was man sortiert, hätte ich jetzt gar nicht so spontan gedacht. Aber
ja, es geht, aber so, also Petros hat auch das von Folded Space. Und dann hat halt jede Fraktion so ihr eigenes Töpfchen, dann nimmst du das einfach raus, hier, deine. Das kannst du jetzt auch mit Tütchen, aber ich habe eine Tütchenphobie, keine Ahnung.
Okay, gut, ja. Gut, die meistens machen Insets ja die Spiele etwas komfortabler vom Aufbau.
Hast du halt die Ressourcen, weißt du, das nimmst du einfach, zack, stellst das dahin, also die benutzt du dann während dem Spiel auch so, also.
Ah, okay, cool. Ja, das ist immer praktisch, finde ich, wenn das auf dem Tisch dann auch so stehen kann, das stimmt. Ja, sonst? Also, ich finde es zu Recht auch auf der Kennerspielliste nominiert.
Ja, absolut.
Das schon. Und
ich meine, das ist jetzt, dafür, dass es noch ein relativ neues Spiel ist, schon in den Top 20, das sagt ja schon auch was aus.
Ja, das sagt schon einiges, das stimmt. Ja, und ich glaube, da hat man auch echt über viele Partien viel Spaß mit. Ja, und auch da, also alleine auch die Tatsache nochmal, dass es halt so schnell erklärt ist, kann man das schon mit Leuten, die das ein oder andere Spiel schon mal gespielt haben und Lust auf ein bisschen was Komplexeres haben, wo man auch so ein bisschen sich in die Haare bekommt und so den anderen ganz gut ärgern kann, ist das auch eine sehr gute Auswahl.
Also da nochmal für die Varianz, da ist vielleicht sogar nochmal auch so der vorherige Nachteil, dass die Auslage nicht so richtig durchrotiert, für die Varianz nochmal ein Vorteil, weil du halt in einem Spiel immer nur einen Bruchteil der Karten auch siehst.
Das stimmt,
und dass dann dadurch jedes Spiel eigentlich anders ist. Die Intrigenkarten verändern das nochmal. Die Konfliktkarten verändern das, also dadurch hast du jede Menge Spielspaß, auch bei vielen Partien.
Ja, das ist schon ziemlich cool dann. Jo, dann lass doch mal zu der Erweiterung kommen. Die habe ich noch gar nicht gespielt. Ich weiß nur, dass die alles besser machen soll, noch viel besser machen soll.
Ja klar, wie alle Erweiterungen.
Ja, das stimmt.
Ich habe sie jetzt auch nur einmal gespielt. Ich habe gestern Abend noch schnell eine Vorbereitungsrunde gemacht. Petros ist gerade in Urlaub und ich habe glücklicherweise seinen Schlüssel zum Blumengießen.
Aha.
Und da bin ich gestern noch schnell da vorbei und habe es mir geholt und dann noch eine Runde gespielt. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht tiefer, also ich kann kurz erklären, was es Neues gibt.
Ja, mach das nochmal.
Das hat mir in der Partie auch recht Spaß gemacht. Also die erste Veränderung ist schon mal, das Board verändert sich ein bisschen. Du hast ja oben diese zwei Worker-Placement-Bereiche, Landsrat und Mafia. Also Landsrat ist so ein bisschen so politischer Einfluss. Das sind diese Grünen, da kriegst du diesen Schwertmeister auch, du kriegst diesen Mentaten, du kannst da in diesen Hohen Rat. Und Mafia ist eher so für Handel, da kannst du Spice gegen Solaris tauschen oder die einfach Solaris organisieren. Das wird abgedeckt durch ein neues kleines Board. Das sind dann immer noch die beiden Bereiche, aber es fallen zum einen ein paar Aktionen weg, also Truppen sammeln fällt weg, wo man sich für Solaris Truppen kaufen konnte. Und Rednersaal fällt weg, da konnte man sich auch Einfluss kaufen und man kann jetzt kein Spice mehr eintauschen und Solaris dafür bekommen. Dafür ist aber in diesem Mafia-Bereich jetzt eine ganz neue Sache, das heißt irgendwie Frachtschiffe oder sowas. Da hat auch jeder so ein Klötzchen, sitzen, wie auf der Siegpunktleiste. Und das ist das Frachtschiff. Und über bestimmte Aktionen kann man das Felder hochrücken. Man kann insgesamt 3 Felder hoch und über so eine Aktion kannst du es auch wieder zurückholen. Und je weiter hoch du gehst, umso mehr Sachen sammelst du ein. Also auf dem ersten Feld gibt es irgendwie Solaris und Spice. Dann gibt es Truppen und du kannst Einfluss hochrücken. Und die oberste Aktion ist dann eine Technologiekarte. Das ist auch noch was Neues. Und wenn ich jetzt quasi mit insgesamt 4 Aktionen, könnte ich alle 3 hoch und wieder zurück und dann kriege ich alle 3 Bonusse. Oder ich sage halt, ich habe nur 2, wenn ich nur 2 Aktionen einsetzen will, kann ich einfach auf das erste Feld gehen und direkt zurück und kriege dann die 2 Spice.
Ah, okay.
Das, und der bleibt halt runden übergreifend, bleibt das Schiff da stehen, wo du es halt stehen hast. Das ist ganz, ganz cool eigentlich.
Cool. Und was ist denn mit diesen Technologien? Was kommt da dann?
Genau, das ist dann nochmal ein Extra-Board, das man nebendran legt. Und das ist eben der Planet X. Also okay. Die Erweiterung heißt ja auch Rise of X. Und da gibt es Technologiekarten. Da liegen insgesamt 3 Stapel. Mhm. Und oben ist immer eine Karte aufgedeckt. Und die kann man sich halt über Aktionen auf Worker-Placement-Feldern dann kaufen. Die haben alle unterschiedliche Preise von, ich gucke gerade mal, 1 bis sogar 8 Spice. Mit Spice bezahlt man die.
Ah, okay.
Es gibt auch noch bestimmte Aktionen, wie ich die günstiger machen kann und die dann für weniger Spice kaufen kann. Und das sind so dauerhafte Verbesserungen deiner Fraktion. Also ganz, ganz coole Sachen. Hier ist zum Beispiel, ich gucke einfach mal hier so ein paar durch, auch für die unterschiedlichen Situationen. Das eine jetzt zum Beispiel, wenn du die kaufst, kriegst du direkt 2, also diese Technologie, 2 Intrigenkarten und im Finale, du gewinnst Gleichstände.
Ah, okay.
Oder du hast hier in deinem Aufdeckzug, falls du einen Sitz im Hohen Rat hast, hast du 4 Schwerter für den Kampf. Zu Rundenbeginn bekommst du immer eine Karte. Oder zu Rundenbeginn bekommst du 2 Solaris. Wenn du jedes Mal, wenn du einen Konflikt gewinnst, bekommst du ein Wasser. So Sachen. Und das sind dauerhafte Verbesserungen, beziehungsweise manche sind auch so, dass du die Plätschern dann irgendwann entsorgen kannst, um nochmal was zu triggern. Ja. Und das bringt jede Menge Varianz nochmal rein und ist eigentlich ganz, ganz cool. Ja, also generell finde ich die neuen Aktionen, es sind immer noch genauso viele Aktionsfelder, wie es vorher waren dann.
Ja.
Aber die haben irgendwie so die etwas langweiligeren rausgenommen und dafür finde ich ziemlich coole neue reingebracht.
Okay, und dann gibt es wahrscheinlich auch noch so ein paar neue Anführer oder Anführerinnen.
Genau, dann erstmal noch im Spiel selbst gibt es noch eine neue Sache und zwar ein Schlachtschiff, beziehungsweise jede Fraktion hat 2. Auch das kann ich über eine Aktion auf dem Planet X bauen. Und das ist dann quasi wie Truppen, das kommt erstmal in deine Garnison. Das hat aber 3 Kampfstärke, die Truppen haben ja 2. Und du kannst das nicht mehr verlieren. Also wenn du das dann in den Kampf ziehst aus deiner Garnison raus und du den Kampf verlierst, dann kommt es einfach wieder in deine Garnison rein.
Ja, okay.
Und wenn du den Kampf gewinnst, dann darfst du es auf einen, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt, es gibt ja doch diese 3 Einflussfelder. Also es gibt ja diese 3 Worker-Placement-Felder, dass wenn du eine Schlacht um Karthag, Araken und das dritte... Das imperiale Becken, wenn die Schlacht in einem dieser Gebiete war, dann darfst du ja so einen Einflussmarker dahinlegen.
Genau.
Und immer wenn dann in der zukünftigen Runde einer einen Worker dahin schickt, dann kriegst du entweder einen Solaris oder einen Spice. Und wenn du jetzt eine Schlacht gewonnen hattest, in der du so ein Schlachtschiff hattest, kannst du das auch dahinsetzen. Und das zählt dann nur für die nächste Runde. Wenn dann einer einen Worker dahin schickt, dann kriegst du den Bonus. Du kannst damit sogar einen Marker überdecken. Wenn da schon einer liegt. Und danach geht es wieder in deine Garnison. Also du kannst es dann eine Runde lang nicht im Kampf einsetzen und dann hast du es wieder für den Kampf zur Verfügung. Und jeder hat davon 2. Und wenn du die einmal gebaut hast, kannst du die nicht mehr verlieren. Ist auch eine ganz coole neue Sache.
Okay, da kommen ja einige Sachen dazu.
Ja. Aber auch alles relativ übersichtlich, also du bist da relativ schnell drin. Dann gibt es, das hast du gerade gesagt, 3 neue Häuser, insgesamt 6 neue Anführer. Ich glaube tatsächlich, dass hier jetzt zum ersten Mal, ich glaube, das gab es vorher nicht, ein Anführer dann mit der Schwierigkeit 4 ist. Mhm. Ja, ich glaube, das gab es vorher noch nicht. Die hat dann auch nochmal so Spezialplätschen irgendwie, die habe ich noch nicht gespielt. Die neuen Charaktere kenne ich auch alle überhaupt gar nicht. Das ist hier Haus Vernius, Haus Moritani und Haus Eckers. Mhm. Sagt mir nix, ehrlich gesagt. Nee,
da bin ich auch zu wenig in Dune drin.
Ja. Und dann noch eine Neuerung ist, dass es auf den Karten einige neue Effekte gibt. Was ich eben schon mal kurz erwähnt hatte, dass du jetzt so ein bisschen so kleine Kettenzüge auch triggern kannst. Also du hast zum einen diesen Effekt, dass du eine Karte aus deiner Hand abwerfen kannst, also nicht entsorgen, das gab es ja vorher schon mit diesem X, mhm, sondern einfach nur nehmen und auf deinen Ablagestapel. Und dann kannst du damit nochmal eine andere Karte triggern, dass wenn du eine Karte abgeworfen hast, dann kriegst du dies und jenes. Das ist ganz cool. Noch eine coole Sache, Infiltration heißt das. Das sind dann auch, da ist dann auf dem Ort, wo du deinen Worker einsetzen kannst, nochmal so ein halber Miepel abgebildet. Und das heißt, mit der Karte darfst du auch irgendwo hingehen, wo schon einer ist.
Ah, okay. Ja. Das ist ja cool. Da kommt also reichlich neue so kleine Finessen irgendwie mit rein. Ne?
Genau. Ich glaube, das war es aber dann auch. Ja. Aber das ist auf jeden Fall jede Menge zusätzliche Varianz und passt alles. Also ich denke nicht, dass wir es nochmal ohne die Erweiterung spielen werden.
Okay, würdest du sagen, ist das so eine Erweiterung, wenn man sich jetzt Dune holt, holt man direkt beides? Oder?
Ja, das muss man jetzt, glaube ich, nicht zwingend. Also du sparst ja jetzt auch kein Geld, wenn du direkt, und das Spiel vorher ist ja nicht schlecht. Ich würde es mir erstmal angucken, ob mir das Spiel zusagt. Und dann kann ich mir die ja immer noch holen. Das ist ja nicht so, dass das jetzt ein kaputtes Spiel repariert. Ich finde, es macht ein gutes Spiel noch besser. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt zwingend braucht, weil im Endeffekt ist das jetzt wieder mehr Varianz. Ich finde halt schon so ein bisschen, dass sie wirklich so die langweiligen Aktionen rausgenommen haben und dafür, da kannst du jetzt dann ja Spice gegen Solaris tauschen und jetzt so ein bisschen coolere haben. Das hat natürlich auf das ganze Spiel schon so ein bisschen Einfluss in dem Sinn, dass du jetzt generell weniger Solaris zur Verfügung hast. Da wird es ein bisschen schwieriger, da ranzukommen. Dafür hast du dann aber mehr Spice, was du dann aber halt eben da auf dem für diese Frachtschiffe und sowas ausgeben kannst. Also du musst so ein bisschen umdenken. Aber generell bringt es mehr Varianz rein. Wenn ich jetzt ihr sage, keine Ahnung, ich spiel das Spiel einmal im Jahr, dann weiß ich nicht, ob man die Erweiterung braucht. Ja, wahrscheinlich nicht. Das Spiel ist ja auch ohne gut.
Genau, das ist ja immer ganz cool, ne? Wenn das Spiel ohne Erweiterung schon richtig gut ist und die Erweiterung macht es einfach noch so ein bisschen.
Ist überkompliziert nichts, ne? Das hast du ja auch manchmal, dass eine Erweiterung mit aller Gewalt versucht. Hier, die Mechaniken sind ja alle, irgendwie ist ja alles noch gleich. Du hast jetzt halt einfach ein paar neue Felder. Okay, das mit dem Schlachtschiff kommt da neu rein. Aber das überfrachtet jetzt nichts. Ich finde, es passt immer noch alles super gut und du hast einfach ein bisschen mehr Abwechslung drin.
Ja, das Schlachtschiff ist ja auch führt ja keine neue Mechanik ein, sondern setzt einfach auf einer Mechanik auf, die es vorher schon gab und verändert die nur so ein kleines bisschen.
Einen Punkt noch. Es gibt auch noch neue Konfliktkarten und vorher war das so, das ist dir jetzt wahrscheinlich bei einer Partie gar nicht aufgefallen, den Konfliktstapel baust du ja am Anfang immer so zusammen. Du hast irgendwie 3 Konflikt 3 oder sowas oder 4, weiß ich jetzt gar nicht genau. Und dann 5, 2er. Und vorher waren immer alle 3er Konfliktkarten im Spiel. Und jetzt ist noch eine zusätzliche dabei, weil dann war es auch immer so ein bisschen berechnend. Ja. Weil dann wusstest du genau, was kommt. Und jetzt hast du so ein bisschen das eine nicht im Spiel ist und du halt eben nicht genau weißt, okay, das ist jetzt die letzte Karte, die noch kommt oder sowas. Ja, das bringt auch nochmal so ein bisschen Abwechslung.
Ah, cool.
Und es gibt, noch neue Intrigenkarten.
Okay, okay, gut.
Weil generell dann auch die Intrigenkarten sich jetzt dann auch auf die neuen Worker-Placer und sowas beziehen. Und dann natürlich für Solospiel auch neue Automarkarten, weil es ja bestimmte Bereiche nicht mehr gibt. Die Karten musst du dann aussortieren und die neuen dann rein.
Okay, das wäre weniger das Übliche. Es gibt einfach mehr von dem, was schon da war, um dann auch die neuen Dinge damit einzubauen.
Ja.
Das ist ja in der Regel so dann. Ne? Ich finde es übrigens an der Stelle, der Dennis ist ja nicht da, der kann sich nicht den fünften Spieler jetzt wünschen. Ich finde es immer ganz cool, wenn ein Spiel nicht den Spielercount verändert. Mhm. Wenn man einfach sagt, okay, das ist in dieser Spieleranzahl passt das und wir müssen jetzt nicht noch unbedingt noch den fünften dazu basteln. Weil dann verändert es ja auf jeden Fall viel, viel mehr. Sondern
genau, und dann wird es ja auch manchmal, also entweder ist es dann so wie, keine Ahnung, bei Kemet, wo du das Spiel jetzt kaufst und da du hast jetzt da ein Blank Space, weil der zusätzliche Spieler irgendwann noch kommt. Oder du hast dann irgendwie was, da musst du noch eine Karte dann dran oder hin und her und meistens passt es dann irgendwie doch nicht so super, wie es ursprünglich gedacht war. Ja.
Genau, oder es ist dann doch von der Downtime auf einmal total, läuft es aus dem Ruder und sowas. Daher finde ich immer ganz cool, wenn es einfach dabei belassen. Wenn das Spiel nicht hergibt, dass da noch einer dazukommt, dann soll man es auch einfach so belassen. Ist auch gut. Ja, cool. Okay, das klingt sehr, sehr interessant, was diese Erweiterung mit da reinbringt. Auch mal schön, wenn es einfach so eine runde Erweiterung ist, die nicht viel umwirft und ja, wie du sagst, dieses auf Biegen und Brechen alles komplexer macht, damit es jetzt noch ein bisschen komplexer ist. Ja. Ist ja auch laut BGG nur 0,7 Punkte, 0,07 sogar, also 3,07 ist es jetzt mit der Komplexität dann, 3,09 so.
Also, und hat eine 8,8er Bewertung, also auch in der Community ganz gut aufgenommen.
Ah, cool.
Und ja, da ist es dann nur noch 13 plus.
Ja, ist komisch.
Ne? Die Schlachtschiffe, die jetzt das kleinste Teil dann sind, die sind ein bisschen größer. Da sind halt keine Truppen mehr drin, das waren die kleinsten Klötzchen. Vielleicht, werden diese kleinen Klötzchen könnten von 13-Jährigen noch verschluckt werden.
Aber nicht mehr von 14-Jährigen.
Ja, genau.
Das wird sein. Aber die Spielzeit hat sich auf jeden Fall ein bisschen nach oben gedreht, ne? Ist die gleiche geblieben.
Ja, genau, das ist auch noch, da muss ich jetzt ganz kurz aber ins Regelbuch gucken, das ist einfach nur so ein zusätzlicher epischer Spielmodus.
Aha. Also du kannst länger spielen.
Diesen optimalen Spielmodus könnt ihr nutzen, wenn ihr eine längere und intensivere Partie spielen wollt. Da spielt man dann bis 12 Siegpunkte. Die Konfliktkarten werden anders zusammengestellt. Es gibt keine Einserkarte mehr. Irgendwie jeder hat mehr Truppen in seiner Garnison am Anfang. Wobei die Sachen dann
für Beschleunigerspieler eher.
Das würde eher beschleunigen. Und du hast dann nur diese zwei Siegpunkte, die du mehr brauchst. Und das Startdeck wird verändert. Da kommt so eine Dune der Wüstenplanet-Karte raus und eine neue Karte kommt rein. Kontrolliere das Spice, heißt die.
Okay.
Wohl die Sachen, die powern dich ja eher so ein bisschen hoch. Und wenn du direkt mit stärkeren Konfliktkarten, keine Ahnung, noch nicht ausprobiert, deshalb kann ich da jetzt nichts zu.
Ja, intensiver passt, aber jetzt länger klingt jetzt erstmal nicht so, als ob es dadurch sehr viel länger wird.
Vielleicht wirkt es dann einfach länger, weil es epischer ist.
Ja, das kann sein. Ja, das ist ja eigentlich ganz cool, ne? Wenn du dann so einen Kickstart bekommst und nicht ganz von vorne anfängst, sondern so ein bisschen mehr kannst am Anfang. Dafür dann ein bisschen länger spielst. Jo, keine Ahnung, muss man dann mal ausprobieren. Auf jeden Fall, auch da ne, mehr Varianz irgendwie reingebracht und so einen Modus noch mitgegeben. Cool. Ja, das war's mit Erweiterung, mehr gibt's ja noch nicht.
Das war's, genau.
Manchmal ist das so einfach. Gut, dann kommen wir zu den Alternativen. Wenn man jetzt sagt, Dune, das klingt irgendwie ganz cool, aber ich habe überhaupt keine Lust auf Dune. Also zum einen würde ich sagen, ist egal, weil es drückt sich gar nicht so auf das Thema. Also gebt dem Spiel trotzdem mal eine Chance, wenn ihr sagt, das, was ihr jetzt gehört habt, klang spannend. Dann ist es ja vielleicht so, dass man sagt, ich habe keine Lust auf diesen Konflikt und will dann irgendwas anderes. Mhm. Was haben wir denn so für Alternativen? So richtig viel sind uns nämlich nicht so richtig eingefallen im Vorfeld.
In der Tat nicht. Die eine, so der obvious Pick, da ich jetzt die ganze Zeit geredet habe und ich das ja noch nicht gespielt habe, kannst du dazu ja was sagen. Aber das ist ja das, mit dem Dune immer verglichen wird quasi.
Genau, die verlorenen Ruinen von Arnak. Ja, ja, das war ja klar, dass das genannt wird. Genau, das habe ich auch immer wieder gehört. Und ich hatte Arnak, also Dune habe ich ja nicht. Und ich habe aber Arnak schon jetzt länger und auch viel öfter gespielt. Und auch das immer wieder gehört. Und ich finde, das ist wieder so ein an den Haaren herbeigezogener Vergleich, so ein bisschen. So ähnlich wie dieses Arche Nova ist das neue Terraforming Mars. Nur weil es, weil Arche Nova irgendwie Karten hat, auf denen Symbole drauf sind, die Vorbedingungen erfüllen, hat das halt sonst so ziemlich gar nichts mit Terraforming Mars zu tun. Und bei Arnak und Dune ist es, ja, man hat so ein kleines Deck, was man zusammenbaut, und man hat irgendwelche Arbeiter, die man einsetzt. Aber das, und die sind halt in einem zeitlich nah beieinander liegenden Bereich rausgekommen. Aber ansonsten finde ich auch Arnak, ich finde es immer viel interessanter, die Spiele so über das Spielgefühl zu vergleichen. Und das Spielgefühl bei Arnak ist ein ganz anderes als bei Dune, was vor allen Dingen dadurch kommt, dass ich gar kein Konfliktelement habe. Also ich nehme mir noch nicht mal viel Dinge da weg. Also ich nehme da schon auch Sachen weg und Sachen sind begrenzt. Also da wird es halt, wenn ich mit weniger Leuten spiele, wird es runterskaliert und einfach Felder, also vor allen Dingen die Startfelder, die man hat, werden eingeschränkt. Aber danach ist es im Grunde gar nicht so wichtig, fand ich jetzt immer in den Partien, wie das so ist. Und auch der Deckaufbau funktioniert ja ganz anders. Ich muss zwar auch Karten, also ich muss mich bei Arnak über diese Karte bewegen, und je weiter ich mich wegbewege von meinem Startlager, desto mehr Symbole muss ich dafür ausgeben. Also so ein Stiefel, da kann ich nur irgendwie im Startlager mit. Wenn ich dann eins weiter will, dann muss ich mit dem Auto in den Dschungel, oder wenn ich auf dem Fluss fahren will, brauche ich ein Boot. Und je weiter das weg ist, desto mehr Boote brauche ich sozusagen. Da muss ich so ein bisschen darauf achten, dass ich das einkaufe, wenn ich Karten kaufe und das dabei habe. Aber da kann man sich im Grunde nicht ausboten, finde ich. Also da muss man schon aktiv das Falsche kaufen sozusagen, und weil irgendwo kommst du immer hin. Also es gibt immer die Möglichkeit, auch mit Geld dir ein Flugzeug zum Beispiel zu besorgen, wo du dann irgendwo hinfliegen kannst. Und du kannst sie untereinander auch durchtauschen. Also das ist schon mal was ganz anderes als bei Dune, wo du ja, hatten wir ja schon, ganz konkret darauf achten musst, das zu machen. Ansonsten ist es halt auch viel mehr dieses Punkte sammeln und irgendwo gucken, wo kann ich noch Punkte holen. Und man muss auch überall so ein bisschen mitmischen. Also es gibt ja so ein Tempel-Track, quasi der Forschungstrack, wo ich irgendwie aufsteigen kann. Das muss man zu einem gewissen Grad mitmachen. Dann muss man aber auch versuchen, die Orte zu erkunden und so Wächter zu überwinden, die Siegpunkte bringen, und so Einmaleffekte dann. Und am Ende gibt es einfach, gewinnt der die meisten Siegpunkte hat. Das Spiel endet einfach hart nach 5 Runden, genau. Die Auslage ist da zum Beispiel auch ganz anders gelöst. Es gibt da zwei ganz unterschiedliche Arten von Karten, so Artefakte und Gegenstände. Und am Anfang des Spiels gibt es wenig Artefakte, viel Gegenstände. Und das wechselt, am Ende gibt es halt viel, viel mehr Artefakte als Gegenstände. Und die verhalten sich auch ganz unterschiedlich beim Ausspielen. Also daher finde ich, ist das ein sehr cooles Spiel. Und wenn jemand jetzt sagt, er hat keine Lust auf diesen Konflikt und trotzdem irgendwie so ein bisschen Deckbau und ein bisschen Worker Placement, dann ist Arnak auf jeden Fall eine gute Alternative. Aber wenn man jetzt sagt, das mit dem Konflikt gefällt mir, dann ist Arnak das falsche Spiel. Hm. So, das ist ein ganz anderes Spielgefühl. Ist ein super schönes Spiel, ganz tolles Material. Ich finde es bildhübsch, also von der ganzen Gestaltung her. Aber es ist ein ganz anderes Spielgefühl. Und außer, dass ich auch Karten habe und irgendwo was draufsetze, aber ich meine, das hat man ja bei jedem Spiel, also Karten und irgendwelche Männchen, die du hinsetzt, daher.
Versteht man dann auch nicht so ganz, warum dann so eine Sache immer aufkommt. Man hat ja irgendwie so das Gefühl, man muss sich entscheiden. Man kann entweder nur Dune oder Anak gut finden oder ja, ne? So. Und oft ist so, ja, ich spiele Anak gerne, Dune ist der letzte Mist oder umgekehrt. Ist so ein bisschen wie die Tote Hosen-Ärzte-Diskussion in den 90ern. Da ja. Konnte man auch immer nur eine gut finden.
Genau, auf gar keinen Fall konnte man beide gut finden.
Genau, genau.
Ja, das stimmt. Und ja, es sind halt einfach zwei unterschiedliche Spielgefühle und also ich finde, also ich spiele beide gerne, wenn ich halt das so ein gemütliches, ich sammle mir meine Punkte und versuche meine Züge da zu optimieren. Das ist halt bei Anak viel stärker möglich, weil es gibt ja auch so Varianzen. Man weiß ja nicht genau, was unter den Orten ist. Die werden so zufällig aufgedeckt und man kann das so ein bisschen dann steuern. Dadurch ist jede Partie auch dann anders. Man kann auch noch so ein bisschen was versuchen. Man hat so unterschiedliche Spielpläne und die Erweiterung bringt auch noch mal ganz viel unterschiedlich bei. Und hat man dann auch einmal auch so Expeditionsleiter, heißt das dann da, wo man so unterschiedliche Fähigkeiten hat. Ja, aber das ist so mehr so, okay, ich optimiere einfach so das, was ich tue und man spielt so schön gemütlich drumherum. Und wenn ich halt Bock auf ein, ja, mehr so mit Konflikt und mich ein bisschen ärgern, aber trotzdem in einem kurzen Zeitfenster und nicht so krasser Konflikt wie bei zum Beispiel bei Root, dann ist eben Dune die Wahl. Daher finde ich, haben beide Spiele Platz in der Sammlung verdient.
Sehr gut. Ja, Anak muss ich und will ich auch unbedingt mal noch ausprobieren.
Ja, lohnt sich auf jeden Fall auch. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir das ja noch hin, Olli.
Bestimmt, bestimmt.
Also haben wir so ein bisschen geguckt, was BGG, da wird ja da manchmal vorgeschlagen, was man sonst noch so gerne mag. Das ist ja ist total unterschiedlich, was da so aufgeführt wird, weil es sind vor allen Dingen viele Worker-Placement-Spiele, die da genannt sind. Und da finde ich ja, die meisten haben gar nicht so viel damit zu tun, weil es eben diesen Konfliktteil gar nicht gibt oder dann diesen Deckbauteil gar nicht gibt.
Ne, uns ist ja nicht so wirklich was Vergleichbares irgendwie eingefallen, ne?
Ja, nicht so richtig, genau. Also was ich noch interessant fand, hier ist irgendwie Red Rising aufgeführt. Das ist zumindest ein Spiel, wenn man sagt, irgendwelche interessanten IPs, wo es so um Sci-Fi im weitesten Sinne geht, obwohl Red Rising auch ein komplett anderes Spiel ist. Das ist zumindest, benutzt sich eine IP, die auch sehr, sehr interessant ist, sag ich mal.
Ja.
Aber sonst vom Spielgefühl hat es damit noch viel weniger zu tun als Anak. Ja, und ansonsten wüsste ich nicht, was mir da noch einfällt, ehrlich gesagt. Als
Alternative. Dann sagen wir doch einfach, es gibt keine Alternative. Es
ist alternativlos.
Holt euch Dune.
Richtig. Richtig. Ja, cool, das ist auch gut. Nee, sonst, was man vielleicht noch so kurz anschneiden sollte, obwohl das ja keiner von uns gespielt hat. Es gibt ja noch ein anderes Dune-Bett-Spiel von Gale Force 9. Aber das hat damit gar nichts zu tun. Also, das ist eine ganz andere Hausnummer. Auch wenn ich das noch nicht gespielt habe, ist das eher, das dauert auch viel länger. Ja, und da gibt es dann auch mal nochmal so eine Neuauflage, die ist dann jetzt mit der Film-IP ja auch rausgekommen, was dann zwar nochmal so ein bisschen gestreamlined ist, aber auch immer noch nicht vergleichbar mit Dune Imperium. Also es ist ein ganz anderes Spiel, eher so ein Area Control mit viel Verhandeln am Tisch und sich gegenseitig betrügen und viel mehr kann ich da auch gar nicht zu sagen, aber der Vollständigkeit halber, glaube ich, weil es auch im Dune-Universum spielt, ist auf jeden Fall keine Alternative dazu.
Ich finde da ja irgendwie cool, das wusste ich vorher gar nicht, hast du mir jetzt im Vorgespräch dann erzählt, dass Gale Force 9 quasi 2019 das Dune-Spiel von 1979 neu aufgelegt hat und jetzt das aktuelle, das dann ja auch in dem ganzen Film-Artwork und so daherkommt, dann quasi ja 2 Jahre später das nochmal dasselbe Spiel ist neu aufgelegt. Da haben sie dann auch so gedacht, Mist, jetzt haben die ja noch einen Film gemacht und wir haben und unsere sieht ganz anders aus. Da machen wir es aber nochmal.
Genau, ja, und es ist dann auf jeden Fall auch nochmal so von dem Regelwerk ein bisschen angepasst worden. Also ich persönlich würde das von 2019, wenn dann, gerne spielen wollen, weil das Artwork auch sehr cool ist, finde ich. Ist halt eben nicht das Film-Artwork. Und ja, aber da habe ich bisher noch nicht zugekommen. Das ist.
Also aber das scheint dir wirklich, du hast ja gesagt, okay, das Neue ist dann auch, das Neueste ist dann auch das am gestreamlinedeste.
Genau.
Wir haben jetzt mal gerade geguckt, das ist tatsächlich ein Riesenunterschied im Weight. Ne? Das Neue ist unter 3 und das von 2019 ist fast auf 4 ja. Von der Gewichtung. Das ist ja schon ein ganz schöner Unterschied.
Und ich glaube, dass das von 2019, also das aktuellste, das kann man irgendwie mit 4 Leuten maximal spielen. Und das von 2019 muss man, soweit ich das immer gehört habe, eigentlich mit 6 Leuten spielen, damit das alles irgendwie miteinander zusammenpasst. Und das ist dann auch höchst asymmetrisch, wie das da dann gespielt wird. Naja, irgendwann kann ich das bestimmt mal irgendwo mitspielen und dann hören wir noch mal mehr davon. Genau, das nur so als, das ist eher keine Alternative, aber auch gut, Dune Universum. Gut, und dann sind wir auch schon fertig, ne?
Ja.
Und zur Autofrage. Und da haben wir uns überlegt, was haben wir denn für, Dune, Sci-Fi, eine Empfehlung aus der Sci-Fi-Welt, Spiel, Film, Buch, Comic, whatever. Olli, du darfst starten.
Ja, und da habe ich mir dann ein Spiel ausgesucht, was ich finde, was zu Unrecht so ein bisschen unterm Radar fliegt, und zwar Galactic Era, ist ein Sci-Fi-Spiel. Der Autor selbst, den konnte ich in Ratingen, auf den Ratinger Spieletagen kennenlernen, das ist der Jennings Jones, hat halt gemeint, er mochte halt Twilight Imperium gerne, Eclipse gerne, hatte aber in beiden Spielen so ein paar Sachen, die er eben nicht so gerne mochte und hat halt versucht, das alles irgendwie zusammenzupacken in seinem Spiel Galactic Era. Und mir fehlen jetzt allerdings nur die Vergleichsweite, die Werte, weil ich weder Twilight Imperium noch Eclipse gespielt habe bis jetzt. Eclipse hole ich nächste Woche nach. Habe aber Galactic Era schon gespielt und finde es gut. Ist auch, man kann es mit 1 bis 6 Spieler spielen. Also auch das schon mal so ein Unterschied dann ja, auf jeden Fall zu Twilight Imperium, dass man es sogar solo spielen kann. Und es geht halt viel, viel schneller. Also irgendwie eine 4-Spieler-Partie so 3 Stunden. Und aber trotzdem ein tolles Spiel. Hat so ein bisschen die Elemente, du hast auch so eine Technologieleiste, du kannst miteinander verhandeln, reist halt durch den Weltraum, besiedelst Planeten, kannst Flotten bauen. Was ich ganz cool finde, das hat so ein Fog of War Mechanismus. Du kannst deine Schiffe in eine Flotte einfließen lassen. Und die Flotte, das sind so Plättchen, die du aufeinander stapelst, und die anderen Mitspieler sehen das zwar, wenn du die zusammenstellst, aber dann ist das nicht mehr sichtbar, die Flottenstärke, weil du kannst auch, es gibt auch Nuller-Plättchen, also so Fake-Plättchen, die du da reinmachen kannst, also ist nicht, und dann gibt's halt eben 1er, 5er und 10er oder sowas, und die Höhe des Turms ist dann quasi nicht gleichbedeutend mit der Stärke deiner Flotte, und so kommt dann immer so ein bisschen eine Unbekannte mit ins Spiel, denn ansonsten wird nicht gewürfelt, sondern es wird dann tatsächlich einfach nur die Stärke zusammengerechnet. Also jeder Kampf ist im Vorhinein komplett berechenbar. Das Einzige, was halt dann eben ist, dass du nicht mehr genau weißt, okay, wie viele Schiffe hat er denn jetzt hier in seiner Flotte?
Okay.
Ganz cool gemacht.
Ja, und das klingt auf jeden Fall sehr spannend.
Ja. Das, ja, wenn wir demnächst unser Brettspielwochenende oder sowas nochmal hinkriegen, dann spielen wir das auf jeden Fall mal. Ich denke, das könnte dir ganz gut gefallen.
Das denke ich auch. Das ist eigentlich alles irgendwie. Klingt auf jeden Fall sehr stark danach, als ob mir das gefallen könnte. Ja, und diesen Ansatz irgendwie, das in so eine handelbare Spieldauer zu bekommen, diese Erlebnisse, ja, finde ich immer spannend.
Die Züge gehen halt relativ flott. Du hast, ich glaube, genau, es sind 6 Aktionsplättchen mit verschiedenen Aktionen und jeder wählt dann davon 2 aus, die legt man verdeckt vor sich und dann deckt man die auf und das geht immer alles eigentlich relativ flott. Also dieses ganze Verhandeln und Allianzen schließen, das ist sicherlich nicht so intensiv dann wie bei Twilight Imperium, Was hier aber auch noch ganz cool ist, es gibt auch 17 Fraktionen, glaube ich. Der hat auch noch ein eigenes Buch dabei mit Hintergrundgeschichten zu jeder Fraktion und sowas, die er dann zusammengeschrieben hat. Das ist auch ziemlich nice. Und jede Fraktion hat eine dunkle und eine helle Seite, Licht und Schatten. Und die kannst du auch während dem Spiel wechseln. Und je nachdem, wenn du zum Beispiel auf der Lichtseite spielst, hast du bestimmte Vorteile beim Besiedeln und sowas, kannst dann aber niemanden den Krieg erklären. Und die Seite wechseln, das ist eine Aktion, die du auf, also das kannst du also auch nicht beliebig oft machen. Mhm. Und das ist auch noch ein ganz cooler
Das Aspekt. Ist aber cooler. Ja. Coole Mechanik. Ja, ich krieg da immer mehr Lust drauf, das mal zu spielen. Ja, cool. Ich hätte als Sci-Fi-Empfehlung kein Spiel, sondern eine Buchreihe, eine Trilogie. Vielleicht, also es ist ja, es geht um die Buchreihe Ancillary Justice von, jetzt habe ich vergessen, wie, das ist peinlich, jetzt habe ich das, die Autorin vergessen, das reiße ich kurz nach. Genau, ist auf jeden Fall schon auch was etwas älter von Anne Leckie, genau. So 2013 ist das rausgekommen. Hat in dem Jahr, als es rausgekommen ist, irgendwie sämtliche Preise abgestaubt, die es so in der Sci-Fi-Buchwelt abzustauben gibt. Deswegen kennt es vielleicht die eine oder andere auch. Genau, ich habe es auf Englisch gelesen und zwar geht es darum, in so einer in einem fiktiven Imperium, ein riesiges Imperium, spannend, jede Menge Welten. Die Abenteuer von einer Frau, die mal ein riesiges Schlachtschiff gewesen ist. Und zwar ist das in dieser Welt so, dass diese Schlachtschiffe haben eine künstliche Intelligenz und diese Schlachtschiffe besitzen dann ganz viele Körper, die da so eingepflanzt sind und die alle von dieser KI gesteuert werden.
Wie bei dem Borg.
Ja, es ist halt, und jedes Schiff hat aber seine eigene KI.
Okay.
Die ganzen Figuren, die dann rumschicken, sind alle ja im Grunde dieselbe Persönlichkeit. Genau, dieses Schiff wird zerstört und nur einer dieser Körper überlebt mit den Erinnerungen dieser KI und die ist halt 2000 Jahre alt und versucht dann, sich an ihrer Mörder zu rächen. Super spannend geschrieben und es ist vor allem dieses Imperium, kennt keine Geschlechterunterschiede. Also alle werden immer nur mit weiblichen Pronomen benannt und du weißt immer nie, wer das, ob das Mann, Frau ist oder so und auch, ob die, wenn die sich lieben, können das Gleichgeschlecht, also es unterscheidet diese Zivilisation einfach nicht. Das finde ich so ein ganz interessantes Experiment und vor allen Dingen, wenn diese Hauptfigur auf andere Zivilisationen trifft, die das aber tun, dann gerät sie immer wieder in Schwierigkeiten, weil sie das halt nicht gewohnt ist, das zu unterscheiden, das biologische Geschlecht.
Hoppala. Oha. Habe ich hier was abgerissen, sorry.
Genau, und ich fand das sehr, sehr spannend und es ist auch tatsächlich ganz cool Sci-Fi, weil es ist mehr oder weniger nachvollziehbar, was da so passiert. Die ganzen Sachen sind ganz cool erklärt. Für alle, die das noch nicht kennen, lohnt sich auf jeden Fall. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie das im Deutschen funktioniert mit diesem alle sind eingeschlechtlich. Das funktioniert im Englischen gefühlt besser. Naja, aber gibt es auch sicherlich als deutsche Übersetzung. Das wäre meine Empfehlung zum Thema Sci-Fi, falls das einer noch nicht gehört hat und für den Sommer noch irgendwie eine spannende Lektüre braucht am Strand. Genau, und du hattest auch noch was, Olli, ne? Ein Shoutout.
Ach, genau, gut, dass du mich daran erinnerst. Ein neuer Brettspiel-Podcast. Ich habe die über Instagram entdeckt und jetzt glaube ich 3 oder 4 Folgen raus, die Board Game Bravery. An dieser Stelle, ich habe den Jungs gesagt, ich mache mal einen Shoutout hier. Hört mal bei denen rein. Ist ein ganz guter, also sind zwei Jungs, die das machen und ist ein ganz guter, neuer, frischer Podcast. Und Brettspiel-Podcasts kann es ja nie genug geben.
Das ist richtig.
Ein paar aufgelöst in letzter Zeit, die jetzt aufgehört haben. Von daher, jeder Neue ist immer gut.
Auf jeden Fall. Ja, cool. Super. Hört da mal rein. Ich habe auch selber noch gar nicht reingehört. Für mich ist auch ein Shoutout jetzt. cool. Ja, dann war's das für heute, oder? Haben wir noch irgendwas?
Ne?
Dann lasst uns doch mal hören, wie ihr zu Dune steht. Und dann bis dann bleibt uns noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald, eure Boardgame Theory.